Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zwei Spezialexperten, die spezialer nicht sein könnten. Guten Morgen, ihr beiden.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, was auch immer das heißt jetzt mit dem Spezial.
Spezialexperten. Ich habe im Blogpost habe ich geschrieben, ihr seid die Blizzard-Spezialexperten von buff.de. Namentlich seid ihr natürlich David und Susanne. Ihr wart schon ein paar Mal da, aber stellt euch doch trotzdem nochmal mit einem Satz vor oder so.
Ja, ich bin Susanne und arbeite bei der Webseite buff.de und für das Magazin, wo wir ganz viel mit Rollenspielen und Online-Spielen zu tun haben.
Ja, ich bin Arvid und tue das gleich. Hey, und ihr seid immer bei buff.de und wir machen tatsächlich relativ viel mit Blizzard, was aber auch daran liegt, dass buff.de damals mit World of Warcraft groß geworden ist. Deshalb liegt da immer noch so ein kleiner Fokus drauf.
Ja. Und ihr seid
auch in der Zeit
ständig
alle Welt. Auch wenn derzeit alle Welt Elder Scrolls spielt.
Aber das schwankt ja immer so bei diesen MMO-Geschichten und überhaupt. Ja. Und wenn dann Diablo wieder rauskommt, dann spielen wieder alle Diablo. Und darüber soll es heute nämlich auch gehen. Ihr wart letztes Mal auch schon da beim Diablo-Podcast. Und jetzt ist ja das erste große Add-on da.
Das war, glaube ich, nicht wir.
Nee, aber ihr wart schon mal für Diablo da.
Wir waren schon mal für Diablo da. Ich glaube, das war nach der BlizzCon.
Genau, BlizzCon wart ihr da.
Ja.
So, Bonus-Hausaufgabe, sucht raus, in wie viel Podcasts David und Susanne dabei wart und schreibt es in die Kommentare. genau, Diablo Reaper of Souls ist das erste große Add-on, was jetzt für Diablo rausgekommen ist. Und Blizzard macht es ja ganz klassisch. Wir leben ja im Zeitalter der DLCs, wo alles irgendwie ständig kleine Erweiterungspacks bekommt. Aber Diablo hat sich gedacht, wir machen das so wie früher, wir bringen ein großes Add-on raus.
Und wobei das ja eigentlich schon der erste Streitpunkt ist, wie groß es denn wirklich ist. Weil kurz vor Reaper of Souls kam ja dieser berühmt-berüchtigte Pre-Patch 2.0.1, haben ja zumindest viele Leute gesagt, eigentlich schon alles spannend drin ist, was eigentlich zu der Erweiterung gehört.
Ja, das ist auch ein bisschen vermischt.
Da war ja die Überarbeitung des Loot war ja drin, also dass die Beute endlich mal ein bisschen vernünftiger ist, die Anpassung der Schwierigkeitsgrade war drin. Das heißt, was man mit der Erweiterung ja eigentlich in Gänsefüßchen nur bekommt, ist die neue Klasse, die interessiert ja vielleicht gar nicht jeden, die neue Handwerkerin und der Abenteuermodus.
Ja, und natürlich ein ganzes Kapitel natürlich, also das darf man jetzt ja auch nicht unterschlagen. Aber du hast völlig recht, da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinkommen, dass die meisten Neuerungen, also wer jetzt eine ganze Zeit wie ich pausiert hat bei Diablo, bis das Add-on kommt, für den fühlt sich das ja komplett neu an. Also ich hab die Konsolenversion zwischendurch gespielt und die hat sich ja schon viel besser angefühlt. Da hatten wir ja auch einen Cast dazu. Da hatten sie das Loot-System ja auch schon überarbeitet. Hat schon deutlich mehr Spaß gemacht als die Vanilla-Version, nenne ich es mal, am PC. Und jetzt mit dem Loot 2.0-Patch habe ich dann erstmal noch gewartet, weil ich dachte, wenn, dann warte ich jetzt halt noch auf das Add-on. Und für mich war das jetzt großartig. Also es war irgendwie alles, was man an Diablo 3 auszusetzen hatte mit dem Auktionshaus und zu wenig Loot. Und wenn Loot, dann das Falsche und die ganzen Kinderkrankheiten, die waren jetzt ja mit dem Patch weg. Und deswegen war für mich jetzt dieses neue Kapitel eigentlich großartig, weil ich sehr viel Neues zu entdecken hatte und sich's halt komplett frisch angefühlt hat.
Ja, wir haben vorher schon mit dem nach dem Aufspielen des Patches wieder neu angefangen und haben uns gedacht, wir leveln unsere Klassen, die wir ja eh schon lange gespielt haben, nochmal neu hoch und probieren die ganzen Änderungen aus. Und dann, ich glaube, bei denen haben wir jetzt auch schon 75 oder 80 Stunden drauf gesammelt. Das heißt, es ist ein voller Erfolg, würde ich sagen. Also sowohl der Patch, der alles vorbereitet hat, wie gesagt schon dieses Loot 2.0, dass du passendere Beute findest, oder dieses Paragon-System 2.0, dass du auch über die Maximalstufe hinaus quasi noch unendlich Erfahrungspunkte sammeln kannst, um deinen Charakter ein bisschen zu verbessern. Mhm. Und so andere Anpassungen, Geschichten beispielsweise, so kleine Geschichten meines Erachtens nach, wo ein paar Bosse interessanter geworden sind, so Magda zum Beispiel oder Asmodan, hat schon viel Spaß gemacht. Und Reaper of Souls hat jetzt halt nochmal ordentlich einen draufgesetzt durch vor allem den Abenteuermodus, der, glaube ich, die meisten Leute interessiert, die vorher schon viel Zeit in das quasi Endgame von Diablo 3 gesteckt haben.
Bevor wir jetzt gleich auf den Abenteuermodus eingehen, der wirklich sicherlich das Spannendste ist, ganz kurz, David, das klang gerade bei dir so ein bisschen wie Kritik, aber eigentlich kann man das ja Blizzard hoch anrechnen, dass dieser 2.0-Patch oder wie auch immer, welche Versionsnummer der hat, also diese Überarbeitung des Loots und der Schwierigkeitsgrade, dass man das auch bekommt, wenn man die Grundversion hat. Also die hätten jetzt ja auch ganz arschlöchig sagen können, wir packen das alles ins Add-on und ihr müsst es damit kaufen. Und eigentlich ist, ja positiv gesehen, oder?
Ist absolut fair, ist glaube ich auch nötig im Zusammenhang. Die Auktionshäuser sind ja auch tatsächlich geschlossen inzwischen. Wer das irgendwie noch nicht bekommen hat, die gibt's nicht mehr. Lustigerweise, das fand ich ja damals ganz witzig, an dem gleichen Tag sind die Diablo 3 Auktionshäuser geschlossen worden und SimCity hat den Offline-Modus bekommen. Das war irgendwie so der große
Wunder. Der Sieg der Pöbel-Gamer.
Wunder, geschehen noch Tag.
Und es kam eine vierte Farbe für Mass Effect dazu. Quatsch.
Nee, war mit dem Pre-Patch sicherlich ganz sinnvoll. Es gibt nur, es war ja viel Kritik oder einige Kritik der Spieler, gerade weil die Erweiterung ja jetzt auch nicht so ganz billig ist. Die geht ja eher so in Richtung Vollpreis-Spielbepreisung als jetzt so eine klassische Erweiterung. Da gab es halt einige Spieler, die sich ein bisschen beschwert haben. Irgendwie die Hälfte der Erweiterung gibt es sowieso kostenlos als Patch und dann ist das Ding noch so teuer.
Ja, Leute finden immer was zu motzen, oder?
Ich persönlich find's aber okay, wenn man Diablo tatsächlich, wenn man da auch Lust auf dieses Endgame und Farmen hat, dann steckt, glaube ich, in der Erweiterung auch gerade durch den Abenteuermodus noch relativ viel drin. Was man aber, glaube ich, tatsächlich festhalten kann, wer Diablo hauptsächlich wegen der Story spielt, für den würde ich vermuten, ist die Erweiterung gerade für den Preis, den sie derzeit noch hat, wahrscheinlich dann doch eher eine Enttäuschung. Weil was man sagen muss, Story-Inhalt, der Akt, es ist halt nur ein Akt. Also der ist nicht viel länger als, ich glaube, Akt 3 aus dem Hauptspiel ist ein relativ guter Anhaltspunkt. Da ist man halt auch, wenn man sich wirklich alles anguckt und alle Gespräche führt, die man da führen kann, also länger als 4-5 Stunden ist man damit nicht beschäftigt.
Ja, aber es gibt ja auch eine neue Charakterklasse, also von daher kann man ja auch nochmal die dann auskosten. Also ich finde es vom Preisniveau schon in Ordnung, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, wenn man viel Zeit reinsteckt, dann bietet es halt durch den Abenteuermodus auch relativ viel. Aber storytechnisch spielt jemand Diablo wegen der Story?
Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Wir haben bei uns im Podcast durchaus ein paar Fragen in die Richtung gehabt. Also scheinbar tun das Leute. Ich finde Diablo 3 war ja schon storymäßig jetzt eher so sehr durchwachsen. Reaper of Souls hat so ungefähr das gleiche Niveau. Also wer furchtbar Spaß an der Diablo 3 Story hatte, hat sicherlich auch mit der Story von Reaper of Souls Spaß. Aber also wer tatsächlich zum Ziel hat, nur einmal den fünften Akt zu spielen und dann durch zu sein, der sollte vielleicht tatsächlich warten, bis die Erweiterung irgendwo mal ein bisschen günstiger geworden ist. Aber ich glaube, jeder, der auch Lust hat, da die neue Charakterklasse nochmal durchzuspielen und ein bisschen im Abenteuermodus das quasi Endgame von Diablo zu spielen und Ausrüstung zu farmen, der bekommt da schon ein sehr, sehr rundes Paket.
Also ich spiele Diablo halt so wegen der Stimmung und wegen dem Sammeln und diesem einfach sehr spaßigen, du hast immer was zu tun. Ja? Und dieses Loot 2.0 hat das natürlich sehr bestärkt. Also Loot 2.0, kurz zur Erklärung, die haben das Loot-System komplett überarbeitet. Es kommt jetzt viel mehr, es droppt viel mehr Zeug, was gut ist und vor allem auch für deine Charakterklasse funktioniert, die du hast. Also man hat ja schon auch gute Sachen früher gefunden, stellenweise, aber meistens für die falsche Klasse. Ja, das allerdings war dann so ein bisschen das Problem. Und so viel Parallelcharakter konnte man gar nicht spielen, wie man irgendwie Items dafür hatte. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und jetzt ist es wirklich fast zu extrem. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich habe es jetzt die letzten Tage relativ intensiv gespielt und ich musste alle 10 bis 15 Minuten in die Stadt, um überhaupt alles abzuladen, was ich gefunden habe, weil man so viel Zeug findet. Also es ist nicht nur quantitativ mehr geworden. Als kurzes Beispiel, ich habe einen Charakter so Level 50 rum oder so 40 rum gehabt, bevor ich jetzt Reaper of Souls, mit dem habe ich dann halt Reaper of Souls angefangen. Und da hatte ich Items mir hart erwirtschaftet quasi in dem gesamten Hauptkampagne. Und nach wirklich ungelogen einer halben Stunde hatte ich meine komplette Ausrüstung ersetzt mit Zeug, was mindestens 200% besser war. Also es war so extrem, selbst die Standard-Items, die jetzt in Reaper of Souls oder eben in dem neuen Loot-System fallen, waren besser als die magischen Waffen und so, die ich hatte. Das war echt enorm, was sie da hochgeschraubt haben. Und mir kommt jetzt fast so ein bisschen so vor, als kriegt man zu viel Loot. Das hat überhaupt gar keinen Wert mehr.
Das ändert sich im Endgame quasi. Also wenn man hochlevelt, vor allem wenn man einen Charakter levelt, der beispielsweise halt vor Patch 2.0 da war oder vor Reapers of Souls, da kannst du davon kannst du Gift quasi draufnehmen, dass du dessen komplette Ausrüstung spätestens nach 2 Stunden komplett ausgetauscht hast. Ja. Wenn du jetzt beispielsweise im Endgame unterwegs bist und hast auch schon auf Stufe 70 einigermaßen anständige Items gefunden, dann merkst du schon, dass sich wieder die Zeiten nähern, wo du dann doch 3-mal hingucken musst, bis du feststellst, oh, das da ist dann vielleicht doch ein bisschen besser. Meistens guckst du aber dir die Items an, die sind dann doch nicht besser. Das heißt, da relativiert sich das Ganze wieder ein bisschen, würde ich sagen.
Aber ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt so, wenn man die Kampagne spielt, man muss ständig irgendwie abladen. Also da vermisse ich den Packesel von von Torchlight dann doch sehr. Immer wieder dieses Zurückteleportieren und so. Gerade wenn man zu viert spielt, ist halt jeder dauernd damit beschäftigt, seinen Loot zu verkaufen und umzurüsten. Da habe ich ein bisschen Grauen vor, wenn die Konsolenversion kommt und man die zu zweit oder zu dritt spielt an einem Rechner, an einer Konsole. Gott. Da muss ja dann jeder immer warten, bis jeder aus seinem Menü wieder draußen ist. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen.
Ja, wir hatten mal eine Zeit lang das normale Diablo auf der Konsole gespielt mit 2 Freunden auch an einer Konsole und wir haben eigentlich alle halbe Stunde immer so eine Pause eingelegt. Ja,
da müsste man irgendwie Mario Kart nebendran aufbauen oder so, genau. 2 Fernseher, auf dem einen kann man dann immer irgendwie Bomberman spielen, solange einer in seinem Ausrüstungsmenü ist.
Das war ein bisschen nervig.
Ja. David, Abenteuermodus, erklär doch mal.
Abenteuermodus wird freigeschaltet, sobald man den 5. Akt durchgespielt hat und ist dann quasi das Endgame, was eigentlich, glaube ich, für Diablo 3 schon jeder haben wollte, weil bei Diablo 3 war man ja immer gezwungen, immer in dieser Quest-Kampagnenstruktur drin zu bleiben. Man konnte dann halt zwar die Quest 2 anspringen, aber nicht sagen, okay, jetzt spiele ich mal den Boss aus Akt 3 und dann springe ich direkt in den aus Akt 1 zurück, sondern da musste man ja immer den Umweg übers Hauptmenü nehmen. Im Abenteuermodus hast du jetzt halt alle Akte, alle Wegsteine, zu denen man sich da teleportieren kann, sind frei zur Verfügung. Die kompletten Quests sind aus dem Spiel geflogen. Das heißt, man kann da hinspringen, wo man will. Und zusätzlich gibt's das eine, was neu ist, sind sogenannte Kopfgelder. Da gibt es pro Akt 5 Stück, die sind, wenn man ein neues Spiel im Abenteuermodus aufmacht, zufällig verteilt. Die sieht man dann noch auf der Karte. An dem Wegstein ist das Kopfgeld, an dem Wegstein ist das andere Kopfgeld. Die kann man dann nacheinander abklappern. Die variieren dann auch. Mal ist es, bring in diesem Gebiet 100 Gegner um. Mal ist es, bring in diesem Gebiet den Endboss um. Also es kann dann auch tatsächlich mal der Butcher zum Beispiel, beispielsweise so ein Kopfgeld sein. Oder schließ mal dieses bestimmte Event ab, solche Geschichten. Und für das Abschließen der Kopfgelder oder dann zum Beispiel für das Abschließen aller Kopfgelder innerhalb eines Aktes gibt es dann Belohnungen. Gold, Erfahrungspunkte sind das Naheliegende. Es gibt auch, wenn man einen kompletten Akt abschließt, zum Beispiel so Belohnungskisten dann nochmal, wo Items drin sein können, auch Legendaries. Und das sind die Kopfgelder. Was es dann noch gibt, man verdient sich dann noch sogenannte Riss-Schlüsselsteine. Wenn man davon genug hat, kann man einen Nephilim-Riss aufmachen. Das sind nochmal so extra komplett zufallsgenerierte Instanzen. Die haben relativ viele Stufen, wenn man weit genug runter will. Und da ist tatsächlich alles komplett zufällig zusammengewürfelt. Das heißt, man spielt zwar in Levels, die man schon kennt, aber die können eine völlig unterschiedliche Farbstimmung haben. Mhm. Also zum Beispiel auf einmal durch einen Stock finstere Wüste, wo dann auch Gegner drin sein können, die in dem Akt eigentlich nicht vorkämen. Also da haben sie den Zufallsfaktor komplett nach oben gedreht.
Der Zufi!
Und in diesen Nephilim-Rissen geht es eben darum, dass man genug Gegner ausschalten muss, damit irgendwann der Endboss dieses Risses spawnt, der dann eben auch nochmal eine Chance auf besonders fette Beute hat. Und was also diese Nephilim-Risse sind ziemlich abgefahren, kann halt auch vorkommen, dass du zum Beispiel mal auf irgendwie einen Raum triffst, in dem 12 Schatzgoblins auf einmal drin sind. Mhm. Also da geht so ziemlich alles, was irgendwie der Zufall in diesem Spiel kombinieren könnte. Das sind so die beiden Sachen, die den Abenteuermodus oder die halt so ein bisschen Abwechslung mal beim Farmen geben oder auch das Farmen einfach ein bisschen abwechslungsreicher machen, weil man auch schnell mal andere Settings, andere Kulissen trifft, weil man eben frei hin und her springen kann.
Ja, ich finde, der ist sehr gelungen, ja.
Und dann gibt es natürlich noch Kardala. Du bekommst über die Bounties und die Nephilim-Risse Blutsplitter. Die kannst du bei einem NPC eintauschen gegen ein bestimmtes Item gegen ein Item für einen Slot. Du weißt vorher nicht, was es für ein Item ist, aber da ist dann die Möglichkeit auch, ich glaube, ab dem Schwierigkeitsgrad Qual relativ groß oder erhöht, dass du da legendäre Items beispielsweise draus bekommst. Also das ist auch nochmal so, für einen bestimmten Slot denkst du dir so, ich könnte ein neues Item gebrauchen, ich habe nur Rotz gefunden, jetzt gehe ich mal zu Kardala hin und gebe ihr da 200 von diesen Blutsplittern, mal gucken, was sie mir gibt und mit Glück könnte dann halt ein richtig tolles Item dabei haben.
Ja, überhaupt haben sie ja sehr viel getan, um dir das Spiel so hinzudeichseln, wie du Bock drauf hast. Gell? Also das, was mir beim Grund-Diablo stark aufgestoßen ist, dass es ja ab einer gewissen Stufe war es dann zu leicht. Und wenn du aber dann den nächsten Schwierigkeitsgrad genommen hast, dann war es viel zu schwer. Also das war so eine ganz steile Hürde. Und da haben sie jetzt ja auch mit diesem Loot 2.0-System oder Patch dann auch die Schwierigkeitsgrade komplett geändert. Und je schwieriger du stellst, desto mehr Loot und Belohnung und Erfahrungspunkte bekommt man auch. Und du kannst jederzeit auch wieder runterschalten und wieder hochschalten. Also das finde ich sehr gelungen, weil halt doch jeder ein bisschen anders spielt oder eine andere Herausforderung haben will. Und ja, wenn man dadurch mehr Belohnung bekommt, ist natürlich auch der Reiz da, dann doch mal den Schwierigkeitsgrad höher zu drehen.
Ja, das war früher natürlich schon ähnlich. Allerdings war es ja damals so, die Schwierigkeitsgrade waren ja quasi fix in ihrer Schwierigkeit. Man musste sich halt dann auch erstmal hochspielen.
Ja, das meine ich. Also es gab so eine Phase, wo du zu schwach warst für den nächsten, aber der bestehende Schwierigkeitsgrad war zu einfach.
Was jetzt halt neu ist, ist, dass die Schwierigkeitsgrade mit deinem Charakter skalieren quasi. Also es ist tatsächlich eher so eine, okay, ich hätte gerne etwas mehr Herausforderungen als ich will jetzt Monster, die pauschal so viel schwerer sind. Schaffe ich das mit meinem Charakter überhaupt schon? Also man kann jetzt mit, um es ein bisschen blöd zu sagen, mit Skill halt auch durchaus mal höhere Schwierigkeitsgrade schaffen, wenn man es einfach ein bisschen schwieriger haben will. Und was auch weg ist, ist diese Notwendigkeit, ich spiele es erst auf normal durch, dann auf dem höheren durch, dann spiele ich es auf dem höheren durch. Man muss zwar den ganz schweren Schwierigkeitsgrad, den Qual-Schwierigkeitsgrad tatsächlich nochmal freispielen, wenn man noch keinen Charakter auf 60 hatte, dann wird er verfügbar. Aber davon abgesehen kann man, also wenn ich jetzt auch ein Level 1 Charakter spiele, ich könnte den schon im Schwierigkeitsgrad Qual anfangen, wenn ich meine, ich kriege das irgendwie hin, was ganz nett ist. Und auch die Erfahrungspunkte gewinnen haben sie ein bisschen angepasst. Wenn man nicht gerade auf normal spielt, sondern sich vielleicht schon Meister zutraut, was beim Leveln durchaus möglich ist, dann muss man auch nicht mehr 70 Mal die Kampagne durchspielen, bevor der Charakter überhaupt auf der maximalen Stufe ist, sondern das geht locker im ersten Durchgang. Also man kann inzwischen, das haben wir mit dem Patch, als wir unsere Klassen nochmal neu gespielt haben, mit Twinks ausprobiert, locker vor dem ersten Sieg gegen Diablo oder dem ersten Kampf gegen Diablo war man schon Level 60. Das, finde ich, macht auch deutlich mehr Sinn, als es früher mal war in der Ursprungsfassung.
Oh ja.
Wo man die Kampagne ja, glaube ich, 3 oder mindestens 2,5 Mal durchgespielt haben musste, bevor man überhaupt Maximalstufe war.
Weil man einfach jetzt mehr Erfahrungspunkte kriegt in den höheren Schwierigkeitsgraden,
meinst du? Genau, ja.
Wieso habt ihr eure bestehenden Klassen nochmal von vorne gespielt? Was war da der?
Weil sie ja an den Skills und an den Runen so ein bisschen was geändert haben. Und wir haben uns gedacht, wir spielen das halt auch nochmal durch, um alle Skills auszuprobieren. Weil wenn du jetzt Diablo 3 vorher mit deinem gesetzten Skillset gespielt hast, dann hast du auch keine anderen Fähigkeiten mehr ausprobiert. Und wir wollten einfach mal sehen, was hat sich da an den Fähigkeiten getan, was hat sich an den Runen getan. Vielleicht gefällt mir ein anderer Skill jetzt besser und deswegen haben wir das gemacht. Mhm. Und um die Story nochmal mitzunehmen. Ja doch, es gibt ein paar Fähigkeiten, die ich vorher beispielsweise nicht auf dem Plan hatte, die ich jetzt meistens einsetze.
Wie gefällt euch denn die neue Charakterklasse? Der, wie heißt er?
Kreuzritter.
Der oder die Kreuzritterin, genau.
Ich habe jetzt im Live-Spiel noch nicht furchtbar viele mitgespielt, aber in der Beta war es schon eher so meine Art von Nahkampfklasse. Ich mag ja in so Action-Rollenspielen eigentlich immer gerne Nahkämpfer, aber der Barbar in Diablo 3 war mir tatsächlich eher so ein bisschen, also man kann ihn sicherlich auch anders spielen, aber für mich war der immer so ein bisschen sehr agiler, springen ins Feld, furchtbar viel Rumgewirbel, furchtbar viel über den Bildschirm gehüpfe, nicht so richtig so ein stämmiger Nahkämpfer. Und da kommt jetzt der Kreuzritter irgendwie mehr rein. Der kämpft ja auch mit dem Schild, gibt viele Attacken mit dem Schild und so mit einem reinen Anstürmen, Kavum und Gegner fliegen weg. Also für mich ist das eher so ein bisschen so der klassische Nahkämpfer, den ich in solchen Spielen immer gerne spiele.
Ja, ging mir auch so. Ich spiele eher meistens so Zauberer und Magier so im Hintergrund oder Bogenschützen, aber ich habe den jetzt mal kurz angespielt, so die ersten 10, 15 Level oder so, und das, was er da schon gezeigt hat, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also gerade so Schildattacke und dann da rein zu rammen und alles sprotzt so weg. Ich glaube, dass der sich ganz gut entwickelt. Also den werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Der hat mir gut gefallen, ja.
Es ist halt, was sich seit der Beta tatsächlich, glaube ich, nicht mehr verändert hat, ist, er ist ein ziemliches Grafikfeuerwerk. Also es fängt beim Kreuzritter relativ schnell an, dass der ganze Bildschirm schon blitzt und blinkt vor Effekten. Also da haben sie es ein bisschen sehr gut gemeint, vielleicht, weil es die neue Klasse war. Aber
ja, das war aber überhaupt im ganzen neuen Akt so. Also irgendwie der ganze Bildschirm war bunt. Also man ist da ja auch in so Sphären unterwegs dann am Ende. Und da war ja der ganze Bildschirm voll mit fetzigen Effekten. Das war, also mein Mac ist da so ein bisschen ins Stottern geraten in den letzten paar, so in der letzten halben Stunde vom letzten Akt war schon heftig was zu bieten. Wie sagt man da, so ein optischer Overkill irgendwie.
Ja, wobei insgesamt der letzte Akt natürlich gerade all denen auch in den ins was wollte ich jetzt sagen, in den Kram passte, die sich früher mal beschwert haben, Diablo 3 wäre ja eigentlich noch viel zu bunt, weil der neue Akt ist ja schon extrem düster. Also so dieses Todesszenario haben sie, glaube ich, schon sehr, sehr stimmig umgesetzt.
Ja, der gefällt mir insgesamt auch sehr gut, grafisch und optisch und von der Stimmung.
Vor allem, wenn da überall die Leichen am Boden liegen und die Musik noch dazu, die ja eher minimalistisch ist und sowas, ist schon ein krasses Gefühl.
Was ich bei dem neuen Akt auch ganz cool finde, ist, erstens sind jetzt auch die Oberwelt-Level zufällig generiert. Das war ja beim ersten oder ist ja bei den ersten Akten nicht der Fall. Also wenn man zum Beispiel am Anfang über diese Felder da läuft, da können dann zwar mal hier und da ist vielleicht ein Event anders, aber der Umriss dieses Levels ist immer der gleiche. Und im fünften Akt ist man auch viel so in Stadtgebieten unterwegs durch irgendwelche Hinterhofgassen und das ist tatsächlich zufällig generiert. Und da gibt's auch sehr viel mehr Events. Also was man gerade am Anfang immer oft hat, dann ist hier mal ein Haus, wo man rein kann und irgendwie eine kleine Quest erledigen, irgendwelche Verschwörung gegen den König aufdecken oder einer Familie helfen. Und das ist immer mal wieder da. Und es gibt auch so mehr zufällige Events. Also selbst wenn man jetzt dann irgendwann zum Beispiel mal keine Lust auf den Abenteuermodus hat und dann doch nochmal die Kampagne durchspielt oder den fünften Akt, da passiert halt deutlich mehr, sind Sachen mal anders zwischen verschiedenen Durchgängen. Also es gibt einfach mehr von diesen Zufallsevents, was, glaube ich, auch einfach Sinn macht und gut passt zu dieser Art von Spiel.
Diese neue Handwerkerin, die magischen Fähigkeiten ändern kann, da müssen wir noch kurz drauf, die ist jetzt exklusiv für das Add-on, gell? Die ist nicht in dem Patch dabei gewesen. Die finde ich eigentlich ganz clever. Du kannst mit einem Gegenstand, so wie bei den anderen Handwerkern halt auch hingehen und sagen, hier, da ist jetzt eine magische Fähigkeit, zum Beispiel irgendwie plus 180 Intelligenz oder so, die brauche ich nicht oder die gefällt mir nicht, zeig mir mal, was ich da ändern kann. Und dann bekommst du so eine kleine Auswahl, was denn daraus ersetzt werden könnte. Und du kannst es dir aber nicht direkt aussuchen, sondern du bezahlst sie dafür, dass diese eine Fähigkeit zufällig neu gesetzt wird.
Richtig. Die Mystikerin ist das, Mystikerin Miriam. Und ich habe schon festgestellt, dass man da unfassbar viele Ressourcen verbraten kann und nicht das Attribut bekommt, beispielsweise einen Sockel auf der Waffe, was man haben möchte.
Hat sich denn ich finde die eigentlich ganz lustig, kann man ab und zu mal ausprobieren. Hat sich denn dieser Handwerker irgendwie verbessert? Über den haben ja viele gelästert, dass man da so wahnsinnig viel Geld reinsteckt, aber der eigentlich dann doch nichts Gutes kann. Hat sich das durch den Loot jetzt noch verschlimmbessert mit dem? Durch den besseren Loot?
Du meinst den Schmied?
Den Schmied, ja, genau.
Ich habe bisher noch nicht viel bei dem hergestellt. Ich habe natürlich auf Stufe 12 gelevelt, aber ich setze selten oder relativ selten das Crafting-System ein. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass du im Spiel sehr viel häufiger legendäre Baupläne findest für die unterschiedlichsten Sets oder unterschiedlichen Items, dass du von ihm halt legendäre Items herstellen lassen kannst. Hier mitunter, also ich habe bisher das Pech gehabt, dass die meisten niedrigstufig waren, also für irgendwie irgendwelche Things, die ich level. Das heißt, die konnten die natürlich dann anziehen und haben davon profitiert, aber ich habe jetzt noch nichts irgendwie gefunden, was für meinen Hauptcharakter sinnvoll wäre. Aber ich bin der Meinung, er fügt sich so wie vorher ins Bild ein. Also natürlich ist das Ganze jetzt ein bisschen entschärft dadurch, dass auch beim Craften darauf Rücksicht genommen wird, welche Klasse du hast oder welche Klasse du spielst, dass da eine Chance besteht, dass dein Hauptattribut beispielsweise auf den Items drauf ist. Aber generell würde ich auch sagen, der erfüllt schon seinen Zweck. Es gibt auch ein paar Rezepte, die man finden kann, wo es wieder ein ganz bestimmtes Hauptattribut gibt. Das haben sie ja irgendwann mal mit Patch 1.5 oder 1.6 oder sowas eingeführt, dass es da diverse Vorlagen gibt, die dafür sorgen, dass du gesetzt dein Hauptattribut auf einem Item bekommst oder sowas. Es ist ganz nett, aber ich würde jetzt nicht auf den Schmied gehen, um mich komplett auszurüsten, sondern der ist halt nett für neu startende Charaktere beispielsweise. Weil
da bietet sie sich gut an, ja.
Genau, aber fürs Endgame finde ich immer noch nicht so wirklich relevant.
David, würdest du denn jetzt sagen, das ist ein... Wie soll man das sagen? Also hat Blizzard jetzt alles richtig gemacht, weil sie so auf die Spieler gehört haben? Oder ist es ein bisschen Imageverlust, weil sie halt so arg nachgegeben haben und ihre Vision sozusagen von diesem Diablo mit dem Auktionshaus aufgegeben haben? Also ist es jetzt irgendwie eine Bankrotterklärung oder ist es total sinnvoll, dass sie so gehandelt haben? Und Wie schätzt du das ein?
Na, Bankrotterklärung glaube ich auf keinen Fall. Nein, also ist sicherlich, ich nehme an, auch die Entwickler haben, ich finde ja, so wie Diablo 3 ursprünglich mal erschienen ist, frage ich mich ja nach wie vor, ob das intern überhaupt mal wirklich intensiv im Endgame getestet wurde, weil die Beta war ja eigentlich eher so eine kleine Demo, da hat ja beim Skelettkönig aufgehört. Und ich glaube, so ziemlich jeder, der das dann irgendwann im Live-Spiel mal gehört hat, gespielt hat, hat sich relativ schnell bei Maximalstufe gedacht, was ist denn das hier für ein Spiel? Irgendwie das und das müsste doch irgendwie ganz offenkundig irgendwie ein bisschen anders sein, um mehr Spaß zu machen. Mhm. Und also ich glaube, die Erweiterung zeigt eher, dass die Entwickler das auch erkannt haben und eben auch nicht die Flinte ins Korn geworfen haben und gesagt haben, okay, komm, wir machen jetzt Diablo 4, da wird dann alles besser, sondern das jetzt eben noch hingebogen haben. Also ich finde, so, also für meinen Geschmack sind sie sogar fast einen Tick zu weit gegangen. Das Gold, Ingame-Gold-Auktionshaus zum Beispiel, hätte ich durchaus, glaube ich, sinnvoll gefunden. So irgendeine Art von...
Also ohne Echtgeld meinst du jetzt nur
das... Ja, genau, also das Echtgeld-Auktionshaus, schmeiß es weg, aber das, also so irgendeine Art von Handelsplattform in einem Spiel, wo Leute Items sammeln, finde ich, macht ja durchaus Sinn. Das ist übrigens tatsächlich ein Punkt, den man bei der Erweiterung vielleicht noch erwähnen sollte oder auch kritisch sehen kann. Handel ist mehr oder weniger quasi ausgeschlossen inzwischen. Ja. Also wenn man legendäre Items findet zum Beispiel, kann ich die nur für einen bestimmten Zeitraum noch mit Spielern handeln, die in der gleichen Gruppe waren. Das heißt, wenn ich alleine spiele, kann ich das überhaupt nicht weitergeben. Die meisten Handwerksmaterialien sind auch sofort an den Account gebunden. Das heißt, die kann man auch nicht mehr weitergeben. Also es gibt tatsächlich nur noch sehr wenig Items, die man überhaupt handeln kann.
Warum eigentlich? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also dieser Counter dann, da irgendwie nur noch 1,5 Stunden handelbar mit den Mitspielern. Was ist da der Sinn?
Naja, ich nehme an, die Auktionshäuser waren ja auch dafür gedacht, um diesen illegalen Drittanbieterhändlern, den zwielichtigen Gestalten irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Und jetzt Auktionshaus weg, würden die natürlich genauso ins Spiel kommen, wie sie bei Diablo 2 ständig präsent waren. Und dadurch, dass man quasi fast nichts mehr handeln kann, haben die natürlich wenig Basis, noch irgendwas zu machen. Mhm. Ist aber natürlich für Leute, die auch gerne handeln würden, eben auch durchaus ein zweischneidiges Schwert. Also da hat es durch Reaper of Souls und diese Auktionshausumstellung zum Teil auch für einige Leute wahrscheinlich an Spielspaß eingebüßt. Ansonsten ist aber die Erweiterung, glaube ich, also ich glaube, die einzigen Leute, die nach wie vor legitimerweise Diablo 3 doof finden dürfen, sind alle, die sich so an dem Talentsystem stören. Gab es ja damals auch die große Diskussion drum, ich will aber meinen Charakter mehr feintunen können, mehr Auswahl haben. Das geht natürlich nach wie vor nicht. Es ist immer noch das gleiche Fähigkeits- und Talentsystem, wie es vorher hatte. Also wer das
was mir aber fand, echt deutlich gut, also es gefällt mir total gut, weil man da auch ein bisschen Variation reinkriegt. Also ja, ich habe jetzt bei meiner Magierin irgendwie am Ende, wenn dann irgendwie neue Runen kommen, dann so, ach cool, dann probiere ich halt doch mal diesen anderen Skill aus und dann einfach klack, klack, klack und dann hast du einen komplett anderen Charakter, der dann halt auf einmal auf Eis geht, anstatt auf diesem Laserstrahl hängen geblieben ist. Und ja, also man kann da halt einfach Sachen ausprobieren. Dass da ein bisschen Feintuning fehlt, ist ja klar, also für das ganz, ganz starke Endgame verstehe ich das schon, aber so für die Variation im Spiel finde ich es total gut, dass man das jederzeit wechseln kann.
Ja, mir gefällt das Talentsystem auch so besser. Die gleiche Diskussion gibt es ja auch bei World of Warcraft, wo es ähnlich umgestellt wurde. Ich bin halt inzwischen tatsächlich kein großer Fan mehr von so diesen klassischen Talentbäumen, wo man dann Punkte reinsteckt in sowas wie 1% mehr kritischer Schaden. Genau. Das ist halt spielerisch, hat das für mich irgendwie wenig Mehrwert. Aber wie gesagt, also wer das doof findet, der wird Diablo 3 wahrscheinlich immer noch doof finden, aber alle anderen, die vor allem durch das Loot-System damals die Lust verloren haben oder so, für die ist Diablo 3 mit Reaper of Souls, glaube ich, ein deutlich besseres Spiel.
Ja, überhaupt, also der Patch selber, also wer jetzt noch ein bisschen geizig ist und das nicht kaufen will, der sollte auf jeden Fall mal wieder einen Blick reinwerfen in Diablo, weil es dank des Loot-Systems und dem Schwierigkeitsgraden jetzt auch so viel mehr Spaß macht, das Grundspiel. Und Reaper of Souls kann man dann wahrscheinlich denen empfehlen, die halt ab Level 60 und 70 aufwärts dann auch noch mit diesem Abenteuermodus Spaß haben wollen, weil da bietet das Grundspiel ja so gut wie nix für die späteren Level.
Also so, im Prinzip ist Reaper of Souls ja, lässt euch das erfüllen, was eigentlich das Spielziel von Diablo ist, nämlich immer bessere Items zu kriegen. Sehr viel komfortabler als Diablo vorher.
Ja, man hat halt die Chance, welche zu finden im realistischen Abstand. Und was man da vielleicht auch noch sagen kann, die legendären Items sind auch so ein bisschen überarbeitet. Die haben teilweise sehr individuelle, besondere Boni, die teilweise ein bisschen abgefahren sind. Es gibt zum Beispiel einen Ring, mit dem so ein Schatzgoblin hinter einem herläuft, der dann alle weißen und grauen Items einsammelt. Und wenn man 14, wenn er 14 davon eingesammelt hat, droppt er ein Item, was auch mal ein legendäres sein kann. Und es gibt auch viele legendäre Items, die durchaus stärkere klassenspezifische Boni bieten, die einem dann zum Beispiel eine Fähigkeit, die man normalerweise skillen müsste, quasi als passive Fähigkeit geben. Oder eine Fähigkeit, die man mit einer Klasse vielleicht eigentlich nicht unbedingt benutzen würde, so sehr stärken, dass man sich dann überlegt, doch vielleicht auch die komplette Skillung daraufhin so ein bisschen anzupassen.
Ja, also mein Lieblings-Item war, ich hatte so ein legendäres Item, was mir die Hydra, diese feuerspeiende, diese drei Köpfe, die hat mir erlaubt, zwei davon zu platzieren.
Ja.
Und sowas macht dann total Spaß, weil dann verändert sich da auch wieder die Wertigkeit von so einem Spruch und dann rennst du auch mal wieder mit einer schwächeren Waffe eine Zeit lang rum, weil du einfach den Skill so gerne magst. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann kriegst du wieder ein legendäres Item und denkst, oh, dann probiere ich doch mal hier das Eis aus und so. Echt gut.
Ja, macht sehr viel Spaß. Ich hatte, glaube ich, mal eine Waffe, die hat einen anderen Skill, den ich nicht mag, dann ausgelöst. Oder zufällig konnte der dann auslösen. Die habe ich aber auch relativ schnell wieder weggelegt.
Gut. Also schönes Ding geworden. Wie gesagt, wie der David schon gesagt hat, kann man ja vielleicht noch ein bisschen warten, bis es ein Ticken billiger wird, aber ist auf jeden Fall seinen Preis wert, denke ich, wenn man Spaß an Diablo hat und da wie ihr 70, 80 Stunden aufwärts nochmal reinbuttert, dann ist es, glaube ich, auch im Verhältnis völlig fair. Wertet das Grundspiel auf jeden Fall auf. Ich find's witzig, dass es wie bei Diablo 2 ist, dass das Spiel erst mit dem ersten Add-on so richtig gut wird. Das scheint wohl irgendwie die Serie zu fordern.
Ich glaube auch.
So musste. Was man vielleicht noch sagen kann, für alle Leute, die sich für die Story interessieren und da noch ein bisschen abwarten wollen, was tatsächlich ganz nett ist, ist, auch die Begleiter haben, wenn man alle Dialogoptionen durchklickt, während des fünften Aktes dann nochmal so kleine Extra-Missionen mit so einem kleinen Extra-Dungeon, wo die Geschichten auch erzählt werden. Das fand ich war tatsächlich ein sehr netter Touch, dass sie sowas eingebaut haben.
Das Einzige, was ich ja vermisse, ist die Gamepad-Steuerung. Die hat mir ja deutlich besser gefallen.
Echt? Ich finde so gerade im Endgame mit Items farmen und so ist es dann schon doch immer noch eher so ein Maustastaturspiel.
Ja, aber mir hat's echt gut gefallen, die Konsolenumsetzung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wollte ja eigentlich mit Reaper of Souls warten, bis die PS4-Version kommt und dann irgendwie nochmal, weil ich gehe mal stark davon aus, dass Reaper of Souls da gleich Teil davon wird. So ganz offiziell angekündigt ist es, glaube ich, noch nicht.
Doch, das schon.
Jetzt
für PlayStation, schon. Okay. Für PlayStation 4, wie heißt sie? Ich vergesse mal den Namen. Ultimate Evil Edition.
Ja, genau.
Wo eben Reaper of Souls gleich mit drin ist. Ist inzwischen auch, ich weiß noch nicht, ob es offiziell bestätigt, aber so extrem angedeutet, also es kommt auch für Xbox One.
Ja, das wäre ja komisch, wenn nicht, oder?
Ja, es ist tatsächlich nach wie vor noch nicht bestätigt für Xbox 360 und PlayStation.
Aber welches 3. läuft in 60 Frames per Second, hä?
So. Sind die Texturen besser?
Gut, also wer will, kann darauf noch warten, auf die Konsolenversion. Ich mochte das ja sehr gerne mit diesem Wegrollen und so weiter. Aber klar, wenn man jetzt viele Items verwaltet und so, da funktioniert es mit Maus und Tastatur dann doch ein Ticken schneller. Und so viel Loot, wie man findet, ist man dann doch einiges beschäftigt an diesem Rädchen auf der Konsole. Also entscheidet selber und ich danke euch für euren Besuch mal wieder.
Sehr gern.
Sehr viel Spaß gemacht und seid nicht dauernd über mir in den Podcast-Charts. Was soll denn das?
Sind wir das?
Echt? Sind wir das?
Ja.
Ich höre immer, wir haben abgebaut und sind voll doof jetzt und so. Früher war alles besser.
War alles besser.
Ja, das überrascht mich jetzt auch.
Gut, bis zum nächsten
Mal. In diesem Sinne.
Jo. Tschüss.
Tschüss.